Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
Hallo Welt, hier Rosenheim. Heute zu Gast Manfred Mödinger.
Mein Name ist Manfred Mödinger und ich bin im Hauptberuf Brauereiingenieur von Hause aus und als Unternehmensberater selbstständig, insbesondere für die Beratung von Mineralbrunnen, Brauereien und Bio-Lebensmittelunternehmen unterwegs. Und dadurch ist natürlich schon eine lange Nähe zu Slow Food und den Slow Food-Ideen gegeben. Und ich bin eben auch im Leitungsteam des Slow Food Convivums Chiemgau-Rosenheimer Land aktiv. Convivum, so nennen wir bei Slow Food die regionalen Gruppen. Davon gibt es in Deutschland derzeit 86. Und ja, ein paar einführende Worte vielleicht zu Slow Food selber. Die Slow Food-Bewegung kommt aus Italien. Sie wurde 1986 von Carlo Petrini gegründet. Er ist bis heute der Präsident von Slow Food International. Und der Anstoß für ihn war 1986 das zunehmende Verschwinden von lokalen Lebensmittelherstellern und Osterien, also den traditionellen Gastronomien in Italien, und damit das Verschwinden eben traditionellen Lebensmittelhandwerks und bäuerlicher Landwirtschaft, die auch für eine gesunde Umwelt und für die Esskultur unabdingbar sind. Es gibt dann noch einen kleinen Gründungsmythos. Der hat dann auch mit dem Begriff Slow Food zu tun, weil ein Anstoß eben auch die Eröffnung des ersten McDonald's Italiens an der Spanischen Treppe in Rom war. Also Fast Food contra Slow Food, so ist dann letztendlich auch der Begriff entstanden. Slow Food kam dann schon relativ bald nach Deutschland. Ein nationaler Verein in Deutschland wurde in München 1992 gegründet. Und heute hat Slow Food insgesamt über 14.000 Mitglieder eben in 86 regionalen Konvivien.
Allein in Deutschland?
In Deutschland, ja. International sind es deutlich über 100.000.
Und Sie haben ja schon gesagt, es geht um Regionalität und um Handwerk. Was sind denn dann die Ziele von Slow Food Deutschland?
Also die Ziele sind sicherlich konform natürlich mit den internationalen Zielen und es wird eigentlich gut ausgedrückt und erkennbar an dem Slow Food Selbstverständnis, dass wir mit den drei Worten gut, sauber und fair ausdrücken. Das heißt, Lebensmittel nach dem Slow Food Verständnis sollen gut sein, also geschmackliche Erlebnisse bieten, interessant, sensorisch interessant. Sie sollen sauber sein, das heißt rein aus einer guten Umwelt stammen und fair, sodass also alle am Prozess Beteiligten, die Produzenten, die Landwirte, gut davon leben können. Das sind die drei wirklich grundlegenden Dinge des Selbstverständnisses von Slow Food. Und dementsprechend und an diesen Grundsätzen ausgerichtet sind die ganzen internationalen Aktivitäten. Ein paar kann ich gleich nur benennen und dann wird das auch gut deutlich.
Ja, auch dann vor allem hier in der Region, also was da regional getan wird.
Ja, also wir in der Region bemühen uns dann auch entsprechend wenigstens einige Teile der ganzen deutschen Aktivitäten ebenfalls umzusetzen, wobei das also natürlich auch begrenzt ist durch die zeitlichen Möglichkeiten, denn wir sind in der Region Südostbayern, also im Convivium Chiemgau-Rosenheimer Land, ungefähr 130 Mitglieder. Das ist über 5 Landkreise verteilt, nun keine so extrem kräftige Taskforce. Ja, was machen wir bei Slow Food insgesamt? Es gibt also da eine Reihe von Initiativen. Eine ist zum Beispiel die Slow Food Youth Akademie. Das hat das Ziel, Weiterbildung und Bildung im Bereich der Lebensmittelbranche für junge Menschen zu ermöglichen, die im Lebensmittelbereich tätig sind oder tätig werden wollen. Das ist also eines der großen Ziele, und das wird international auch noch ergänzt durch die Akademie der gastronomischen Wissenschaften in Polenzo, wo man praktisch Gastrosophie, also gastronomische Wissenschaft, studieren kann. Das erleben dann wir auch wieder zum Beispiel in der Region, wenn Mitglieder der Slow Food Youth Akademie oder Gruppen von aus Polenzo zu Besuch kommen, die immer wieder in den regionalen Gebieten unterwegs sind, um genau dort dann auch Lebensmittelhandwerk, Lebensmittelherstellung und die regionalen Slowfood-Gruppen kennenzulernen. Ein weiteres ganz wichtiges Thema bei Slowfood ist es, traditionelle, regionale Pflanzen und Tiere und verarbeitete Lebensmittel zu schützen und zu erhalten. Das läuft also unter dem Oberbegriff Essen, was man retten will. Ja, also dieses Ziel wird umgesetzt über die sogenannte Arche des Geschmacks. Das ist eine Initiative also zur Biodiversität, so könnte man es vielleicht auch im Fachausdruck bezeichnen, die also 1996 ins Leben gerufen wurde, um vom Aussterben bedrohte Nutztierrassen, selten gewordene Nutzpflanzen und eben auch regionale Spezialitäten als verarbeitete Lebensmittel zu schützen, ins Bewusstsein zu heben und ihnen damit auch wieder Märkte zu ermöglichen und zu verschaffen. Und diese Arche des Geschmacks ist also wirklich eine ganz große internationale Bewegung. Da sind international über 5000 Passagiere auf dieser Arche. In Deutschland sind es über 70. Wir haben im Chiemgau leider, muss ich sagen, nur einen Passagier dabei. Das ist der laufende Landweizen. Ein hochinteressantes Produkt, eine hochinteressante Pflanze, auf die ich gleich nochmal zu sprechen komme, wenn wir verstärkt auch über die regionalen Aktivitäten sprechen.
Aber was käme denn da aus dem Chiemgau für Passagiere in Frage?
Ja, das ist bei uns natürlich etwas magerer insoweit, dass wir keine Chiemgau-spezifischen Tierrassen beispielsweise oder auch Lebensmittel haben, beziehungsweise da ist uns also bisher noch nichts untergekommen, denn wenn ich jetzt an die Tierrassen zum Beispiel denke, was sich Gott sei Dank im Chiemgau wieder stark verbreitet hat, sind zum Beispiel die Pinzgauer Rinder, also als Rinderrasse. Da sind wir auch dahinterher als örtliche Gruppe, aber die kommt nicht aus unserem südostbayerischen Raum, sondern aus der österreichischen Nachbarschaft. Also von daher ist das ein Thema für unsere österreichischen Freunde.
Sie sagen ja, dass es ganz viel darum geht, auch so Dinge ins Bewusstsein zu heben. Wie erreichen Sie die Leute?
Also auf nationaler Ebene beispielsweise spielt eine ganz große Rolle inzwischen der Markt des guten Geschmacks. Das ist sozusagen die Leitmesse von Slow Food Deutschland. Die findet jeweils in der Woche nach Ostern in Stuttgart statt. Die hat auch ihr Vorbild in der großen Slow Food Messe in Turin, die jedes Jahr im September stattfindet. Und die heute in Stuttgart sicherlich, soweit ich mich da erinnere, an die 80.000 Menschen jeweils erreicht. Und sehr streng und strikt ist, was dort passiert und ausgestellt wird. Also die Aussteller, also die Lebensmittelhandwerker, die ihre Produkte auch dort präsentieren wollen, die sind einem ziemlich rigiden Regime unterworfen, das von Slow Food ausgeht, was also die Verarbeitungsvoraussetzungen ihre Lebensmittel angeht, also dass sie möglichst zusatzstofffrei sind beispielsweise. Aromen sind weitgehend verboten in diesen Lebensmitteln. Traditionelles Handwerk, traditionelle handwerkliche Herstellung ist entsprechend gewünscht. Und natürlich spielen die Arche-Produkte eine wichtige Rolle. Und das wird dann in diesem Markt des guten Geschmacks umgesetzt. Und die Umsetzung ist auch sehr Slow Food typisch, nämlich dass es sehr umfangreiche Möglichkeiten des Kochens und der Küche gibt. Dort, an dem sich auch die Besucher beteiligen können, indem es Geschmackserlebnisse gibt, also dass ganz gezielt die unterschiedlichsten Produkte aus unterschiedlichsten Regionen als Geschmackserlebnis präsentiert werden und indem es für die Eigenverköstigung die typisch Slowfood-mäßige lange Tafel gibt. Also sprich, da wird dann auf zweimal 50, 60 Meter Länge ein ganz langer Tisch bereitgestellt, an dem man dann sich dazusetzt, zusammensetzt und isst und trinkt.
Aber das ist jetzt ja erstmal auf der Erzeugerebene. Aber wie kommt das in die Bevölkerung rein? Also ich habe mal geguckt, dass ungefähr im vergangenen Jahr ungefähr 14% des Einkommens für Nahrungsmittel und Getränke ausgegeben werden. Das ist ja vergleichsweise wenig.
Scheint mir in Deutschland sogar noch hochgegriffen. Ich habe einen Wert von etwa 11% im Kopf.
Vielleicht liegt es daran, dass es auch noch, das habe ich jetzt unterschlagen, mit Tabak noch mit dabei ist. Also das war das, was ich gelesen habe heute in dem Zusammenhang. Und alles, was Sie sagen, ist ja auch immer, also in dem Augenblick, wo Handwerk mit im Spiel ist, wird es natürlich teuer. Also gute Ernährung und Geschmackserlebnisernährung ist auch immer eine Frage des Geldbeutels. Also wie schafft man das in die breite Bevölkerung mit dieser Idee?
Also als Frage des Geldbeutels, da muss ich direkt widersprechen, ist eine Frage der Prioritätensetzung. Also ich habe dasselbe in meinem Berufsleben auch immer wieder, weil ich mich viel mit Marktforschung auch erlebe, dass es nicht oder dass gute Lebensmittel, die auch mehr kosten, in der Regel nicht von den Leuten gekauft werden, überwiegend, die das Geld dafür haben, sondern von den Leuten, die die entsprechende Priorität setzen. Die kommen aus in finanzieller Hinsicht aus allen Schichten der Bevölkerung. Das ist also ganz eindeutig. Und es ist auch so, dass wir, was die Wirkung dann angeht in die Bevölkerung als Slow Food, von der Größe der Organisation her natürlich begrenzt sind in unseren Möglichkeiten. Nicht nur mit dem Markt des guten Geschmacks in Stuttgart. Wir sind auch auf der Biofach in Nürnberg beispielsweise seit vielen Jahren schon präsent und wir wirken mit den Medien, also vor allen Dingen mit dem Slow Food Magazin, unserer Zeitschrift, die eben motivieren soll und Interesse und wecken soll für das gute Leben, für das gute Essen und Trinken und das dieser Zeitschrift eigentlich auch ganz gut gelingt. Also das sind die sicherlich die wichtigsten Instrumente, um in die Breite hineinzuwirken. Und dass das nicht ganz hoffnungslos ist, das sehen wir eigentlich, oder sehe ich jetzt auch speziell, auch wieder in den Marktforschungsergebnissen. Denn die Zuwächse von handwerklich hergestellten ökologischen Lebensmitteln in Deutschland sind doch erheblich und es wird im Prinzip inzwischen, kann man sagen, doch eine Größenordnung von 20-30% der Bevölkerung erreicht. Jetzt würden andere sagen, ja, aber was ist mit den anderen 70%? Ja gut, deren Prioritätensetzung ist anders. Denen ist halt das Motorenöl und seine Qualität wichtiger als das Olivenöl, ja, beispielsweise.
Aber wie kriegt man
die kriegen Sie normalerweise nur in einem ganz langwierigen Prozess. Da spielt natürlich immer wieder mal Skandalisierung und Probleme der eigenen Gesundheit mit eine Rolle. Also wenn die dazukommen, gerade ernährungsbedingte Probleme, dann ist die Bereitschaft, sich dafür zu öffnen, durchaus größer oder wird dann entsprechend größer. Aber die Grundprioritäten vieler Menschen kriegen sie nicht, ja, wie soll ich sagen, kurzfristig in irgendeiner Art und Weise geändert. Dazu bräuchte es dann tatsächlich den staatlichen Eingriff, also der massiven Veränderung von Kostenstrukturen. Denn derzeit sind ja die meisten Lebensmittel deswegen billig, weil der Preis über die Steuerzahlungen, Steuersubventionen letztendlich niedrig gehalten wird. Das sehen wir in der Landwirtschaft überdeutlich. Und erst dann, wenn letztendlich externe Kosten von preiswerten, von günstigen Lebensmitteln in die Preise eingepreist, internalisiert werden, ja, erst dann ändert sich natürlich auch in der Breite ein Kaufverhalten.
Dann müsste Ihnen ja jetzt der Fleischskandal der Firma Tönnies in die Hände spielen.
Nun, der wird auch, der Skandal allein ändert auch nicht viel. Ja. Was etwas ändert, ist, wenn es da, was ja diskutiert wird, tatsächlich zu einer Tierwohlabgabe kommen sollte für Fleisch und oder für tierische Produkte, dann könnte wiederum ein kleiner Impuls gesetzt werden für Verhaltensänderungen.
Aber die soll, glaube ich, 30 Cent sein oder so.
Ja, das wird die Welt nicht verändern.
Aber auch nochmal eine Frage zu diesem Geschmackserlebnis.
Ja.
Wie kann man, also ich habe auch noch ein bisschen geguckt, also es gibt so und so viel 1000 McDonald's und Burger King, da sind die ganzen anderen Ketten, Fastfood-Ketten gar nicht mit dabei, ja, also die ja unheimlich angesagt sind nach wie vor. Wie kann man auch gerade jungen Menschen zeigen, dass dieses Handgemachte da, dass das ein Geschmackserlebnis ist? Also wie können junge Menschen ein Geschmackserlebnis lernen?
Also da gibt es bei drei großstädtischen Konvivien meines Wissens interessante Initiativen, die also mobile Küchen, sogenannte Slowmobiles, gebaut haben. Und damit in Schulen gehen, um den Kindern Kochen und originalen Geschmack nahezubringen. Das hat natürlich damit zu tun, dass wir in Deutschland nur wenig Schulküchen haben, in denen also tatsächlich dann gekocht wird und Kinder auch das Kochen und den Urgeschmack von Lebensmitteln überhaupt in Erfahrung bringen können. Wenn man den Leuten, die das machen, zuhört, dann fällt man fast vom Glauben ab, was die da erleben. Ja. Denn es gibt gerade auch im großstädtischen Bereich und im städtischen Bereich enorm viele Kinder, die haben keine Ahnung, dass eine Möhre einmal einen Ackerboden gesehen hat zum Beispiel. Und diese Dinge, da möchte eben Slow Food zumindest Zeichen setzen, wie es anders gehen könnte. Was die Geschmackserlebnisse an sich angeht, das ist natürlich auch für Erwachsene extrem spannend. Ich habe selber gerade in Stuttgart auch oder in Turin immer wieder schon Geschmackserlebnisse selber mitgemacht. Ja, zum Beispiel, wir haben ja im Chiemgau, im Chiemsee die Renken. Ja, es gibt ähnliche Fische wie den Felchen im Bodensee oder dann auch in Mecklenburg-Vorpommern. Eine weitere leichte Abwandlung dieser Fischrasse. Und wenn Sie die eben gleich zubereitet, systematisch sozusagen serviert bekommen bei so einem Geschmackserlebnis, dann wundern Sie sich ohne Ende, warum die drei Fische doch nennenswert unterschiedlich schmecken. Und wir haben selber hier im, und jetzt komme ich da ein bisschen vielleicht in unsere Region dann auch, wir haben selber solche Dinge auch schon gemacht. Ich selber natürlich mit meinem Hintergrund als Brauer und Mineralwassermann und auch Mitgründer der Wassersommelier-Ausbildung in Deutschland, habe das natürlich mal zum Mineralwasser gemacht, hier in der Sixdorfer Petrusquelle. Da haben wir die Besucher, die wir da eingeladen hatten von Slow Food, eben mit diesen ein Geschmackserlebnis Mineralwasser gemacht und haben das gezeigt an 6 extrem unterschiedlichen Mineralwässern. Und nachdem die meisten Menschen vom Wasser nur wissen, dass es nass ist, waren die natürlich extrem verblüfft, wie unterschiedlich Wasser schmecken kann. Also das ist auch ein typisches Beispiel für Geschmackserlebnis und für den Versuch, so auch die Menschen zu öffnen, sich unterschiedlichen Geschmäckern überhaupt zu öffnen.
Und dann im Sinne eines Steins, den man ins Wasser wirft, dass die das genau wieder anderen erzählen.
Das Gleiche haben wir zum Beispiel gemacht, jetzt kurz vor Corona, als wir bei Bettinas Keimbrot in Palling gewesen sind. Es ist ja eine Bäckerin, die ein ganz spannendes eigenes Verfahren, um Brote aus gekeimtem Getreide herzustellen, macht. Und auch dort, und so handhaben wir das auch bei uns in Südostbayern eigentlich möglichst immer, auch bei diesem Besuch, wo sie uns ihre Bäckerei gezeigt hat und das Verfahren erklärt hat, haben wir dann natürlich im Anschluss unterschiedliche Brote verkostet. Und es war auch wieder sehr interessant zu sehen, welche Geschmacksbandbreiten, die man als normaler Brotesser nicht mal ansatzweise kennt, ja, welche das es da gibt. Und das ist total spannend.
Da geben Sie gleich das Stichwort. Sie geben ja auf Ihrer Homepage Empfehlungen für Erzeuger, Händler und auch Restaurants. Wie kommt man auf diese Liste?
Also da kann man sich nicht bewerben, sondern das ist, was jetzt die Produzentenliste, die Sie angesprochen haben, angeht, eine Liste, die wir aus Empfehlungen aus unserer Slowfood-Gruppe heraus, aus unseren Mitgliedern heraus entstehen lassen. Und die eben, wo wir der Überzeugung sind, dass diese Leute eben ihre Produkte in dieser handwerklichen, regional ausgerichteten Art und Weise nach dem Slowfood-Motto gut, sauber und fair herstellen, sodass wir die guten Gewissens empfehlen können. Es war übrigens in dem schon erwähnten Slowfood-Magazin in der Ausgabe im Frühjahr eine Genussreise Chiemgau drin gewesen und da finden sich auch sehr viele Empfehlungen dazu. Und damit komme ich eigentlich noch zu einem weiteren ganz großen Slowfood-Projekt, nämlich dem Genussführer. Der Genussführer hat auch wieder seinen Ursprung in Italien. Da gibt es schon viele Jahre den Osteria-Führer, der also die besten Osterien Italiens zusammenstellt und zusammengetragen hat und für einen Touristen oder Liebhaber Italiens eigentlich eine Pflichtlektüre, wenn er die besten Lokale zum Essen finden möchte. Und das ist also seit einigen Jahren in Deutschland bundesweit als Projekt ebenfalls angelaufen. Das ist der Slowfood Genussführer. Der sollte eigentlich diesen Herbst wieder neu herauskommen. Corona-bedingt ist er etwas verschoben worden. Er wird aber diesmal nicht nur als gedrucktes Buch erscheinen, als Restaurantführer, sondern er wird auch als App herausgebracht werden, sodass man, wenn man eine bestimmte Region Deutschlands erfahren möchte, sich dann den entsprechenden regionalen Teil praktisch direkt selber anschauen, im Internet anschauen kann und beziehen kann. Ja, und zu diesem, wie kommt dieser Genussführer überhaupt zustande? Da sind derzeit die über 500 besten Restaurants und Gasthäuser in Deutschland erfasst, unter der Prämisse einer möglichst weitgehenden regionalen Küche und insbesondere mit der Prämisse der regionalen Herkunft der entsprechenden Lebensmittel und Getränke.
Das heißt, dass da nicht unbedingt Sterneköche drin sein müssen?
Überhaupt nicht, denn es gibt in dem Fall für den Genussführer auch eine Obergrenze der Preise. Das heißt, wir haben eine Obergrenze als Orientierung von 60 Euro für ein dreigängiges Menü, wobei das natürlich jetzt für jemanden auf dem Land draußen hoch klingt, aber für jemanden in der Großstadt klingt das eher niedrig. Und von daher fallen praktisch schon allein deswegen die meisten Sterneköche aus dem Konzept heraus. Wir haben in unserer Region, also in den 5 Landkreisen Berchtesgadenerland, Traunstein, Rosenheim, Mühldorf und Altötting, die alle zu unserem Convivum dazugehören, auch eine recht aktive Testgruppe für den Genussführer und hatten im letzten Genussführer 9 Lokale in der Region praktisch drin und vorgeschlagen. Und da ist einer auch ein Ein-Sterne-Koch dabei. Und da sind wir auch sehr stolz drauf. Wir werden im nächsten Genussführer, so würde ich mal grob einschätzen, 6 weitere Lokale benennen. Aber man sieht schon, also das sind dann 15 für eine doch sehr große Region. dass die Anforderungen, die wir da stellen, schon ganz schön hoch sind. Ja, also das normale Dorfwirtshaus allein reicht normalerweise da nicht. Wir haben da eine große Testgruppe, die sich auch ehrenamtlich zusammensetzt aus den Mitgliedern von Slow Food, die sich eben für dieses Thema besonders interessieren.
Könnte ich da auch mitmachen?
Wenn Sie Mitglied von Slow Food werden, jederzeit. Können Sie ja gerne mitmachen, kein Problem. Muss aber dazu sagen, es ist nicht nur ehrenamtlich, sondern das heißt auch, dass jeder selber zahlt.
Na gut. Also
wir kriegen da leider kein Geld. Die finanziellen Vorteile aus dem Genussführer, die fließen dann Slow Food Deutschland, der Gesamtorganisation zu.
Aber darf ich da kurz fragen? Also die Restaurants werden getestet oder auch die Erzeuger. Wird das auch in gewissen Abständen wieder geprüft?
Ja, regelmäßig. Also jedes Restaurant, das im Genussführer drin ist, also da muss ich dazu sagen, bevor einer reinkommt, die ganzen Tests laufen anonym. Der Wirt kriegt das haben wir, sehen wir auch in der Erfahrung, der kriegt das nicht mit. Es wird auch mehrfach getestet, zu unterschiedlichen Tagen, zu unterschiedlichen Zeiten, sodass also das Testergebnis auch möglichst nicht zufällig ist. Ja, sondern wir wollen da schon auch sichergestellt wissen, dass die Empfehlung, die wir aussprechen mit dem Genussführer, auch absolut tragfähig ist. Und nach vielleicht ganz leichten Anfangsschwierigkeiten, als das mit dem Genussführer vor ungefähr 6-7 Jahren losging, hat sich das jetzt bundesweit sehr gut etabliert. Ich bin selber ja beruflich auch viel unterwegs und gehe selber nach den Empfehlungen des Genussführers. Und ich muss sagen, ich bin in 7 Jahren ein einziges Mal reingefallen. Das ist also eine sehr gute Quote.
Und was mir aufgefallen ist mit Blick auf die Homepage jetzt in der Region Chiemgau, dass Ihre Empfehlungen sehr nordöstlich des Chiemsees angesiedelt sind. Also so im Rosenheimer Land gibt es eher wenig. Woran liegt das?
Also mir ist es nicht aufgefallen, muss ich sagen, aber es ist natürlich schon so, dass gerade auch der Schwerpunkt unserer aktiven Mitglieder eigentlich im Landkreis Rosenheim und Traunstein liegt, wo wir eher ein bisschen vielleicht auch Empfehlungsdefizite haben, ist eher der Norden in Richtung Altötting, Mühldorf zu. Da könnten wir besonders noch aktive Mitglieder gebrauchen, um die Dinge voranzutreiben. Aber das mag auch zufällig sein. Es ist natürlich auch insoweit zufällig, halt wer in seinem Umfeld dann besonders aktiv ist und entsprechende Empfehlungen an die ganze Gruppe weitergibt.
Ich hatte mich zum Beispiel gewundert, dass der Simseer Weidemetzger nicht drin ist, aber also oder auf der Homepage nicht als Empfehlung ist, aber der ist jetzt ja in dem Magazin, glaube ich, habe eine große Geschichte bekommen.
Also vielleicht muss ich noch ergänzen, was auch die Gastronomien angeht. Also die neu dazu kommen, werden überwiegend aus dem Landkreis Rosenheim sein.
Okay. Sie haben ja schon die Köche angesprochen. Was wünschen Sie sich von auch von Sterneköchen? Also mir sind zwei Zitate in dem Zusammenhang eingefallen. Also im aktuellen Feinschmecker wird Jan Hartwig aus München sinngemäß zitiert. Spitzenköche müssen nicht für Nachhaltigkeit stehen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite der Zwei-Sterne-Koch aus Berlin, Tim Raue, der eben sagt, er sieht, dass er mit seiner Küche mittlerweile alleinstehend ist, weil er eben sehr viel aus Asien importiert und dass er die eigentlich sieht, dass die Spitzenköche immer mehr regional kochen. Also welche Verantwortung wünschen Sie sich für die Spitzengastronomie auch?
Gut, das sind jetzt zwei Positionierungen, die Sie genannt haben, die natürlich nicht die von Slow Food sind, ganz eindeutig. Also selbstverständlich wünschen wir uns eine Küche, die nachhaltig ist und das bedeutet dann auch sehr stark regional ausgerichtet. Das heißt nicht, die globale Küche auszublenden. Ja, wir verteufeln da auch nichts. Es gibt ganz tolle Gastronomien, auch im Genussführer, die das hervorragend auch schaffen, das zu verbinden. Wir haben leider ein einziges Lokal in unserer Region durch Schließung verloren. Das waren schon durch die Personen entsprechende Verbindungen, weil der Gastronom und Koch ein Holländer war und die seine Frau Österreicherin, und die haben die beide auf der ganzen Welt das Kochen gelernt haben, vor allem in Südostasien. Die haben das hervorragend gemacht, sämtliche Einflüsse mit dem hier in der Region, also das Lokal war in Burghausen, mit dem in der Region zu verbinden. Das ist toll, wenn so etwas gelingt und so etwas gemacht wird. Aber wir glauben, dass es wirklich dazu nicht erforderlich ist, in größerem Stil Lebensmittel aus Asien zu importieren, denn das meiste findet ein guter Koch auch in der Region. Allerdings muss man dazu sagen, was natürlich die Sachen immer schwer macht, die Köche haben bestimmte Anforderungen natürlich auch an anzuliefernde Produkte, an anzuliefernde Teile und Größenordnungen. Und da ist das dann, was vielleicht der Verbraucher sich so simpel vorstellt, naja, der Landwirt liefert sozusagen die Sau an den Koch in der Richtung, das ist schon ein bisschen schwierig. Das haut in der Regel nicht hin, da braucht es Strukturen dazwischen. Und das ist auch ein Problem, dass diese Strukturen dazwischen, denken Sie nur an regionale Schlachthöfe, weil Sie vorhin das Thema Tönnies angesprochen hatten, dass eben regionale Schlachthöfe inzwischen selten geworden sind. Und dass diese Strukturen, die man verloren hat, wieder aufzubauen und wiederzubekommen, ist ein ganz schwieriger, langwieriger Prozess.
Und dann ja eben auch irgendwie finanziert werden muss. Also ich glaube ja schon, dass, auch wenn Sie das am Anfang des Gesprächs in Frage gestellt haben, aber sich gesund oder eben anders zu ernähren auch immer eine Frage des Geldes ist. Also gerade wenn ich einen Burger bei McDonald's für 1 Euro kriege, da muss ich für den Steak von einem nachhaltigen Metzger deutlich mehr bezahlen.
Natürlich, insbesondere beim Fleisch, da ist auch im Biobereich da der Unterschied am größten, das hat ganz simple Gründe, denn der Biolandwirt muss den Tieren deutlich mehr Platz zugestehen, die leben wesentlich länger, die leben wesentlich besser, und das kostet massiv Geld. Ne, ist natürlich die Frage umgekehrt rum, wenn halt dann der billige Burger das Gegenmodell ist, wer zahlt eigentlich dessen Kosten? Ja, zahlen dann die Tiere, das zahlen die Familienbetriebe in der Landwirtschaft, die es dann nicht mehr gibt. Und das zahlen einfach letztendlich dann alle Bürger durch den Verlust an Arbeitsplätzen und den Verlust an entsprechender Umweltqualität.
Gehen Sie manchmal zu McDonald's?
Nur im Notfall in den USA, wenn es sonst nichts mehr gibt.
Wie sind Sie eigentlich zu Slow Food gekommen? Sie haben ja eingangs gesagt, dass es durch Ihren Beruf durchaus auch so Kontaktstellen gibt, ja. Aber da sich dann doch tiefergehend zu engagieren, ist ja wahrscheinlich nochmal ein weiterer Schritt.
Also ich habe das 2005 in der Zeitung mitbekommen, dass sich hier im Chiemgau-Rosenheimer Bereich eben eine regionale Slow Food Group gegründet. Das war am 13. Mai 2005 und da war ich schon von Anfang an mit dabei, weil ich das schon vorher so natürlich immer wieder schon mal was davon gehört habe und das extrem interessant fand und extrem zukunftsorientiert letztendlich auch so zu agieren, und dann wollte ich mich da beteiligen. In unserer Mitgliedschaft, das sind also natürlich eine Reihe von Leuten, die mit dem schon beruflich dann mit Lebensmitteln zu tun haben, dabei, aber es ist auch ein ganz großer Kreis von Menschen, die einfach den guten Genuss schätzen und sich für nachhaltige Lebensmittel und Lebensmittelherstellung gerne engagieren wollen, die aus den unterschiedlichsten Berufsbereichen kommen.
Und inwieweit spielt das für Sie dann eben privat auch eine Rolle? Sind Sie Hobbygärtner, der seine eigenen Obst und Gemüse im Garten anpflanzt?
Nein, das sind wir nicht. Aber was ich unglaublich schätze, auch über die Slow Food Gruppe, man erfährt natürlich extrem viel über gute Lebensmittelquellen. Also angefangen von Landwirten, von den Leuten, von entsprechenden Leuten auf den Wochenmärkten bis hin ja zu unseren Empfehlungen. Ja. bis hin zu den guten Gastronomien. Ohne die Mitgliedschaft bei Slow Food, ohne das eigene Engagement dabei, wäre ich im Leben nie an dieses ganze Netzwerk guter Lebensmittel gekommen. Und nachdem es die ja zu kaufen gibt, muss ich die auch nicht selber anbauen.
Also hat das tatsächlich auch einen nachhaltigen Einfluss auf Ihre Art, sich zu ernähren, bekommen?
Absolut, ja.
Also wenn Sie jemandem auf einer Feier die Vorteile erklären würden, was wären die Vorteile einer Mitgliedschaft im Slow Food Verein?
Also außer natürlich sich mit einem Engagement, mit einem Mitgliedsbeitrag von 75 Euro pro Jahr, sich da so unterstützend zu engagieren und dann auch eine tolle Zeitung kostenlos dann zu bekommen, ist es tatsächlich der Vorteil des Kennenlernens der eigenen Heimat im Hinblick auf gute Lebensmittel von der Landwirtschaft bis in die ganze Breite der Herstellung. Und wir haben da speziell in unserer Region in Südostbayern eigentlich ganz hervorragende Voraussetzungen, denn hier gibt es noch in großem Umfang handwerkliche und auch mittelständische Lebensmittelhersteller, gerade auch in einer ganzen großen Bandbreite Biohersteller, die zum Teil inzwischen auch bundesweit bekannt sind. Und deswegen ist auch das von unserem Convivium ein Schwerpunkt, den wir da setzen, dass wir diese Produzenten besuchen und damit auch unseren Mitgliedern natürlich einen entsprechenden Zugang ermöglichen. Das ist immer hochspannend, also nicht nur, wenn ich, wie vorhin die Bettinas Keimbackstube erwähne, wo dann halt uns die Bäckermeisterin, die Bettina, wirklich das alles direkt, unmittelbar und selber erklärt, wie man als Otto Normalverbraucher das halt nicht erklärt bekommt. Oder wenn ich daran denke, wir waren mal vor, ich glaube, 2 Jahre ist es her, da in der Piedinger Molkerei, also die Berzgartner Molkerei in Pieding, wo uns dann der Geschäftsführer, der Herr Pointner, auch in sehr umfangreich und genau das ganze Konzept geschildert hat und was hinter dieser ganzen Berzgartner Milch eben steht. Und dann haben wir natürlich die Molkerei auch noch angeschaut. Ja. Also das sind Möglichkeiten, die haben Sie als Normalkonsument eher nicht oder eher sehr wenig. Ja. Und da haben wir so eine ganze Bandbreite inzwischen auch schon an Unternehmen besucht. Ich hatte die Petrusquelle auch schon erwähnt, dann für Mineralwasser oder Salus in Bruckmühl, die uns in die Welt der Kräuter eingeführt haben. Und das war also auch extrem spannend, damals mit dem mit wirklich dem Experten für medizinische Kräuter dann da zusammenzutreffen, der uns das dann da alles erzählt und erklärt hat. Oder natürlich auch zu Landwirten, wenn ich an den Franz Obermeier in Tengling denke, den Demeter-Landwirt, der uns dann eben da auch gezeigt hat, wie Demeter-Landwirtschaft auf den Feldern funktioniert. Oder beim Fischer Lex auf der Fraueninsel, wo wir halt die Fischerei im Chiemsee kennengelernt haben, wie das da abläuft. Und dann schon erwähnt, das Aheprodukt in laufender Landweizen, wo wir dann die Brauerei Wieninger besucht haben, die immer zum Oktober ihr Heimatweißbier produzieren, ausschließlich dann mit dem laufenden Landweizen. Also das sind schon Dinge, wo ich sage, das ist total spannend. Da waren dann beim Besuch in der Brauerei noch mehrere Bäcker dabei, die aus laufenden Landweizen dann Brote und Feingebäcke machen. Wobei man dazu sagen muss, der Weizen ist unglaublich aromatisch. Das gibt einen wunderbaren nussigen Touch in den Brot und in den Backwaren. Und wenn der einige Monate, leider nur im Jahr, weil die Menge zum Meer nicht reicht, verfügbar ist, da schaue ich mir sofort, dass ich da Brot bekomme, entsprechendes. Ne? Also das sind alles Möglichkeiten, die man letztendlich auch hat, wenn man bei Slow Food eben auch dabei ist.
Was wünschen Sie sich in Bezug auf das Wirken auf die Gesellschaft mittelfristig von Ihrer Bewegung?
Also mein großer Wunsch wäre natürlich, dass sich immer mehr Menschen einfach öffnen und Fragen stellen. sich fragen auch an sich selber, ja, was esse ich überhaupt, was trinke ich eigentlich, was steckt denn da dahinter, ist das gut für mich, ist das gut für andere, ist das gut für die Umwelt. Wenn man sich anfängt, sich selber so ein paar Fragen zu stellen und nach Antworten zu suchen, dann ist das schon mal der allererste riesengroße Schritt vorwärts. Und je mehr Leute den gehen und machen, umso mehr kommen auch ganz automatisch eigentlich dann auch auf solche Bewegungen wie Slow Food. Und dann ist mir auch um die Zukunft der ganzen Initiative überhaupt nicht bange. Allerdings sehen wir das natürlich schon, dass gerade auch junge Leute da noch erheblichen Nachholbedarf haben, sich diese Fragen selbst zu stellen. Klar, in der Jugend hat man nicht die gesundheitlichen Probleme, die auch vielleicht vom Essen her kommen. Ne, die vielen Burger, die schlagen irgendwann später auf die Hüften und auf die Leber. Das wird dann erst später ein Thema. Allerdings kann man mit der guten Nahrung nicht früh genug anfangen.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne.
Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 19 mit Manfred Mödinger von Slow Food. Aufgenommen am 01.07.2020.